Deutschlandfunk, Andruck.
Die österreichische Journalistin und Autorin Ingrid Brodnich ist Expertin für Debattenkultur. In ihren Büchern empfiehlt sie Strategien, wie man auf Phänomene wie Hassrede oder Falschinformation reagieren kann. So auch in ihrer aktuellen Veröffentlichung »Wieder die Verrohung« heißt sie. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Ingrid Brodnich gesprochen und sie zunächst gefragt, woran sie diese Verrohung aktuell festmacht.
Ehrlich gesagt, ich sehe das jeden Tag. Wir hatten ein Attentat auf Donald Trump und wir haben ja auch zum Beispiel bei der Europawahl gesehen, dass es zu physischen Angriffen auf Politiker, Politikerinnen, zum Beispiel Matthias Ecke kam. Also es ist so wirklich die oberste Stufe, die Gewalt. Aber gehen wir dann auch ein bisschen weiter runter. Dann gibt's natürlich Beleidigungen, Falschmeldungen, auch unfaire Zuspitzungen. Und schauen wir uns nochmal die USA an, wo einfach derzeit so viel passiert. Kamala Harris wird immens angefeindet. Es gibt viele Falschmeldungen über sie, die sie verächtlich machen sollen, die sie sexistisch, rassistisch, schlecht reden sollen. Und sie kriegt natürlich auch Hasskommentare. Da gibt's da zwei Ebenen. Das eine Ebene ist die professionelle Ebene von einem politischen Spitzenpersonal, das mit der Rhetorik natürlich solche Aggression mitfördert und dann die private oder die individuelle Ebene, wo Einzelne sich dann in ihrer Wut hinreißen lassen, auch wirklich schlimmste Dinge zu schreiben oder sogar Gewaltfantasien zu bekunden.
Das ist dann besonders häufig auf Social Media zu beobachten, würde ich denken. Und es ist so leicht, dann irgendwie hart zu reagieren, hämisch zu reagieren, pointiert oder aggressiv zu posten. Haben sich vielleicht einige von uns schon mal selber dabei ertappt? Warum sind wir auf Social Media manchmal besonders gemein?
Ehrlich gesagt, weil wenn sie aggressiv auftreten, werden sie oft bessere Reaktionen bekommen, mehr Feedback. Das haben Degon Cho und Alessandra Quist, die zwei Forscher, schon vor einigen Jahren in einer Untersuchung nebenbei gesehen, dass aggressive Äußerungen im Schnitt mehr Likes erzielten. Und generell, wer sehr hart auftritt, der provoziert bei den anderen eine Reaktion, dann widersprechen oft Leute. Und natürlich auch im eigenen Lager kann das oft Likes auslösen, weil dann Leute aus dem eigenen Lager sagen, endlich sagt das jemand. Ich glaube, wir haben alle als Kinder gelernt, man beleidigt andere nicht. Die Sache ist aber, sowohl in der politischen, öffentlichen Debatte, nicht nur auf Social Media, sind Beleidigungen oft rentabel, weil sie Bühne kriegen, weil der Tabubruch für Gesprächsstoff sorgt. Die Leute, die oft die deutlichste und deftigste Meinung haben, sind oft sichtbar.
Wenn wir das jetzt nicht mitspielen wollen, dieses Spiel, heißt das auch, wenn wir nicht mit Wut posten, dann sind wir eben zur Erfolglosigkeit verdammt?
Nicht unbedingt. Man muss vielleicht einen Schritt zurücktreten und fragen, warum ist Wut so erfolgreich? Und Wut ist zum Beispiel eine Emotion, die ist ja wichtig. Also Wut gänzlich zu verdammen wäre falsch. Wenn Frauen nicht wütend gewesen wären, hätten sie nie ihr Wahlrecht erkämpft. Aber Wut ist gleichzeitig eine Emotion, die zu einem oberflächlichen, stereotypen Denken häufig anregt. Also dass man Argumente, die einem widersprechen könnten, vielleicht gar nicht hören möchte. Und wir wissen von Wut auch, dass Wut, viele Studien haben das gemessen, häufig aktiviert. Also wer wütend ist, postet auch eher, teilt etwas eher. Und neulich gab es eine Untersuchung von Susanna Pellets in den USA mit Kollegen und Kolleginnen. Die haben sich 20 Emotionen angeschaut und die haben geschaut, welche Emotionen aktivieren. Und da war Wut wieder dabei. Mhm. Aber interessanterweise haben die auch gesehen, dass Emotionen wie Belustigung, Stolz oder auch Kamamuta aktivieren. Und ich erkläre vielleicht ganz kurz, Kamamuta.
Ich glaube auch, das habe ich noch nie gelesen gehabt vor Ihrem Buch.
Ich ehrlich gesagt, ich habe diesen Begriff auch nicht gekannt, aber es gibt wirklich eine Fachliteratur mittlerweile dazu. Kamamuta ist das Gefühl, wenn man so gerührt ist. Also zum Beispiel im Internet sieht man herzige Tiervideos und man denkt sich, ach wie schön, und kriegt fast schon Tränen in die Augen. Und das Spannende ist, auch bei politischen Debatten kann so eine Art Rührung passieren, wenn zum Beispiel eine Vision von der Zukunft erklärt wird. Und das wurde getestet von zwei Psychologen. Die haben sich angeschaut, wenn man Wutvideos im Wahlkampf für die USA jetzt und Videos, die Kamamuta in Kampagnen einsetzt, haben beide Emotionen einen positiven Effekt, aktivieren die Menschen. Und tatsächlich war Kamamuta auch erfolgreich. Worauf ich hinaus will, auf Ihre Frage zurück, es gibt auch andere Emotionen, die Leute dazu bringen können, dass sie zum Beispiel sagen, ich setze mich für einen Kandidaten, eine Kandidatin ein oder das ist mir auch wichtig. Und ich finde gerade in einer Zeit, wo zumindest ich oft den Eindruck habe, es sind so viele wutentbrannte Debatten, interessant, dass es andere Emotionen gibt, die positiver ausgerichtet sind, die auch möglich sind, um Leute zu packen und sie für das zu begeistern.
Die sind möglich, allerdings ehrlich gesagt so im Alltag der politischen Debatte, insbesondere dann über Postings, wie radikale Parteien auch auf Social Media agieren, da wird eben doch mit Wut gearbeitet, weil das eben viele Likes, viele Shares und dergleichen produziert, aber ja eben auch so ein Lagerdenken und das ist ja vielleicht kein Zufall, oder? Das ist doch Absicht.
Das stimmt, weil Wut auch ein Doubling Down, das heißt eine Verfestigung der Einstellungen mit verschafft. Jeder von uns, wenn wir uns wütend fühlen, fühlen wir uns auch schnell selbstgerecht. Und man glaubt immer, Wut ist eine unangenehme Emotion, aber manchmal, wenn man wütend ist, hat man auch so eine Sicherheit im Leben. Ich muss nicht mehr zweifeln, weil ich bin jetzt wütend. Ich glaube aber, dass es schon einen persönlichen Umgang mit so einer Situation gibt. Das heißt, ich kann nicht verhindern, dass ich manchmal in unserer politischen Zeit wütend werde, aber ich kann mir den Raum und die Zeit nehmen, meine Wut zu beobachten. Zum Beispiel, bin ich gerade angemessen, gerechtfertigt wütend oder stellt sich heraus, das war ein erfundenes Zitat, das stimmt gar nicht. Also zuerst mal den Faktencheck, wenn ich merke, ich bin zu Recht wütend, dass ich aber auch mich selbst, zum Beispiel meinen Körper scanne, schaue, bin ich total verkrampft, bin ich vielleicht noch angespannter, als mir das bewusst ist. Das ist ein Zeichen, dass man vielleicht auch sich zurückhalten sollte, dass man vielleicht jetzt nicht den passenden Ton trifft. Das habe nicht ich erfunden, das haben Whitney Phillips und Diane Grimes, zwei Kommunikationswissenschaftler, vorgeschlagen. Und die geben auch als Tipp nur eines noch, dass man auch in so einer Situation, gerade wenn man sehr wütend ist, dass man sich die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führt. Mhm. Also das heißt, man kann das total ablehnen, was die andere Person sagt. Aber trotzdem ist es ein Mensch, die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen führen, erleichtert, dass man selbst menschlich in seiner eigenen Reaktion bleibt.
Das verschiebt das jetzt so ein bisschen auch wieder auf die persönliche Gesprächssituation, ein bisschen jetzt weg von der politischen Kommunikation. Und da empfehlen Sie lagerübergreifende Empathie, nennen Sie das. Also, dass man deutlich macht, ich verstehe, was du da empfindest. Das klingt, ehrlich gesagt, ein bisschen banal und auch ein bisschen naiv, oder?
Naja, ich glaube, Sie müssen immer überlegen, ist das ein Lager, mit dem Sie noch Anschluss finden wollen. Also wenn Sie jetzt mit einem Neonazi sprechen, würde ich Ihnen nicht lagerübergreifende Empathie empfehlen. Aber unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Neonazis und den Leuten, die zu 100% die Welt gleich sehen wie ich, sondern da gibt es einen riesigen Raum dazwischen. Und dieser Begriff lagerübergreifende Empathie, der kommt eigentlich von der Universität Stanford. Die haben das in einer Untersuchung getestet. Und die Idee ist, dass Leute, die auch Empathie gegenüber dem anderen Lager, Menschen im anderen Lager zeigen, dass die vielleicht sogar auch in ihrer Argumentation überzeugender werden. Und das wurde getestet und tatsächlich diese Personen, die haben für Andersdenkende Botschaften verfasst, die als eher überzeugend eingestuft wurden. Und das Spannende ist, es wurde auch geschaut, haben die ihren Standpunkt verlassen? Also haben die dann irgendwie Positionen eingenommen, die sie sonst nicht vertreten würden? Das ist nicht passiert. Die haben inhaltlich gleich argumentiert. Sie haben nur öfters Taktiken angewandt, wie dass man Gemeinsamkeiten betont, zum Beispiel, ich bin eine Mutter, du bist eine Mutter, wir wollen X, Y und Z für unsere Kinder. Und das sind so kleine Kniffe, das löst nicht alle Probleme, aber ich würde so sagen, es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, auch bei Leuten, die die Welt anders sehen, gibt es vielleicht manchmal Überschneidungen. Und da ist lagerübergreifende Empathie eine Chance, dass man die noch erreicht, die irgendwo zu erreichen sind.
Ingrid Brodnig, Autorin des Buches »Wieder die Verrohung« über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten. Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können. Im Brandstätter Verlag erschienen, 176 Seiten, 22 €. Das Gespräch führte Christian Rabhansel.